Nuklearmediziner als Strahlentherapeut, Sie können sich erinnern, ich habe diesen Titel nicht sehr geliebt, den Sie mir dazu zukommen ließen, und habe mir gedacht, vielleicht macht man einen kleinen Ausflug in die Philosophie und habe bei Immanuel Kant nachgeschlagen und habe mir gedacht, die Therapie, mit der wir arbeiten, muss man mit philosophischen Fragen, der muss man mit philosophischen Fragen begegnen, und habe Immanuel Kants vier elementare Fragen der Philosophie mir gestellt, nämlich, was kann ich wissen? Und Professor Dutschak hat immer sehr genau nachgebohrt, was kann ich wissen und was weiß ich? Und danach muss ich vorgehen und mir fragen, was soll ich tun? Die Frage in der Therapie immer sehr wichtig. Die Frage, was muss ich fürchten und was darf ich hoffen? Und die Humanisten unter Ihnen wissen vielleicht, dass eine Frage davon nicht von Immanuel Kant ist, die vierte Frage allerdings fehlt, und vielleicht denen, die Therapie nicht so am Herzen liegt, die können in der Zwischenzeit darüber nachdenken, welche Frage nicht von Kant, sondern von mir ist. Deprimierenderweise ist meine Tochter heute früh sofort draufgekommen, obwohl sie erst 14 ist, auch nicht, weil sie Immanuel Kant kennt, sondern weil sie mich kennt, glaube ich. Aber dazu vielleicht später. Ich möchte auch historisch beginnen. Wir haben schon gehört, allerdings ist bei mir die Jahreszahl 1941. Professor Weißl hat sicher besser nachgeschlagen. Er hat 1942 herausgefunden. Also die erste Radiotherapie wurde 1941 oder 1942 durchgeführt. Das klingt schon nach relativ alter Therapiemethode. Wir sind auch sehr stolz, dass das schon so lange gibt. Allerdings habe ich nachgeschlagen, und in Wien wurde 1897, also relativ rasch nach Erfindung der Röntgenstrahlung, auch schon der erste Tierfellnevus mit Röntgenstrahlen behandelt. Nichtsdestotrotz, das Ziel, das alle gemeinsam haben, ist, wir wollen die DNA der zu zerstörenden Struktur zerstören. Ob wir das auf direktem oder indirektem Weg machen können, das wollen die Strahlentherapeuten und das wollen wir Nuklearmediziner. Und damit, finde ich aber, ist die Gemeinsamkeit schon vorbei, denn wir Nuklearmediziner können schon sehr viel mehr, und Alexander Becherer hat es vorweggenommen. Das ist das Konzept, nach dem die Nuklearmedizin arbeitet, nach dem die Nuklearmedizin Therapie betreibt. Das sogenannte theragnostische Rezept, ein ganz modernes Wort, das einfach zeigt, wir haben eine Unmenge an Patienten mit derselben Diagnose. In diesen verstecken sich Patienten mit bestimmten Eigenschaften. Durch die funktionelle Bildgebung können wir aus dieser Menge an Patienten mit derselben Diagnose die herausfiltern, die von einer sogenannten Targeted Therapy oder, wie es jetzt auch sehr modern heißt, personalisierten Medizin profitieren würden. Und dieses Konzept wäre eigentlich schon mehr oder weniger das Ende auch meines Vortrags, denn das sagt in Wahrheit alles, was wir tun können und was wir auch zunehmend tun. Dass dieses Konzept zwar einen neuen Namen hat, aber schon sehr alt ist, sagt uns der Klassiker, von dem wir schon die ganze Zeit gesprochen haben, das radioaktive Jod, so wie es auch schon Alexander Becherer gesagt hat, ist praktisch der Klassiker der Theranostika. Das heißt, wir haben ein Jod, das wir zur Bildgebung verwenden können. Dasselbe Jod können wir danach zur Therapie verwenden. Besser geht es eigentlich nicht, gibt es schon sehr lange. Jetzt können wir es Theranostik nennen. Verwenden tun wir es eben beim Morbus Basedow, wo es eine sehr, sehr gute Wirkung hat. Wir verwenden es bei der fokalen oder diffusen Autonomie der Schilddrüse. Leider hilft es nicht bei der Erziehung autonomer Jugendlicher. Und wir können es auch fürs differenzierte Schilddrüsenkarzinom verwenden als Theranostikum in der Diagnostik, wobei, das wundert uns ja immer als junge Schüler, dass ja das Schilddrüsenkarzinom ein kalter Knoten ist, ja seltsam, trotzdem behandeln wir es dann genau mit der Substanz, die ja trotzdem dann hineingeht, wenn vorher ein guter Chirurg den Rest der Schilddrüse, die deutlich höheren Abtick vom radioaktiven Jod aufnehmen würde, geflissentlich herausoperiert. Aber danach kann man es dann für solche Bilder und für solche therapeutische Nutzen verwenden. Das heißt, Patienten, die zur ersten Radiodablation kommen, erschrecken uns oft mit Bildern, dass sie auch pulmonale Metastasen haben, die man in anderen Bildgebungsverfahren gar nicht sieht, im posttherapeutischen Scan sehr wohl. Und wir sehen, dass wir mit dieser einen Therapie auch schon eine Langzeitheilung bewirkt haben. Altmodisches erstes theragnostisches Konzept. Wir können es aber auch moderner, aber auch das haben wir schon gesehen, ich wiederhole mich, mit der Radiorezeptortherapie, eben am Beispiel der Radiopeptidtherapie bei neuroendokrinen Tumoren. Auch hier wieder dieses Konzept, wir beginnen natürlich damit, wir müssen vorher wissen, die Somatostatinrezeptoren müssen dargestellt werden. Ich habe das in dieser Grafik ja mit eingebaut, das ist eine Patientin mit einem Dünndarm-neuroendokrinen Tumor mit einer Orbitermetastase, sehr seltenes Bild. Und wenn wir das sehen, dass diese Patientin eben diesen Rezeptor exprimiert, dann können wir ihr die Therapie geben. Wir machen einen ersten Zyklus, wo wir auch noch personalisierter eine Dosimetrie durchführen. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, wo genau geht der Tracer hin, wie viel können wir der Patientin insgesamt geben, damit wir eben eine gute Wirkung erzielen. Dass dieses Konzept sehr, sehr wirkungsvoll ist, zeigt diese Grafik von Dirk Quekebom, der eben einer der großen Proponenten dieser Radiopeptidtherapie ist. Eine zweite haben wir hier im Publikum, die Frau Professor Irene Virgolini aus Innsbruck, die sicher auch bahnbrechend zu dieser Therapie beigetragen hat. Es trennt sich die Spreu vom Weizen einfach dadurch, dass Patienten, die nicht ansprechen, ja, dass die weiter progredient trotz dieser Therapie haben, sind ein deutlich schlechteres Overall Survival haben als die Ansprecher. Und zu den Ansprechern gehört, und das wissen die Onkologen mittlerweile Gott sei Dank auch die Patienten, die eine Stabilisierung erreichen. Auch die zeigen praktisch denselben Benefit wie die Patienten, die eine Partial Response oder eine Minor Response zeigen. Das ist eine Patientin aus unserer Klinik mit multiplen Metastasen eines präsakralen neuroendokrinen Tumors, die nach 4 Zyklen so aussieht und 2 Jahre nach diesen 4 Zyklen immer noch so aussieht. Das heißt, die Wirkung hat einen sehr prolongierten Wert für die Patienten. Nun möchte ich aber dann auch darauf zurückkommen, von meinen Fragen, meinen philosophischen Fragen am Anfang möchte ich immer so ein bisschen einstreuen. Ein bisschen dürfen wir nicht aus dem Kopf verlieren, dass wir auch Dinge haben, die wir zu fürchten haben. Wir dosimetrieren deshalb, um den Patienten zu schützen davor, dass wir ihm Schaden zufügen, wie in dem Fall bei der Radiopeptidtherapie, wir, wenn wir nicht aufpassen würden, die Nieren schädigen könnten. Was darf ich aber auch noch hoffen? Die Radiopeptidtherapie mit dem Somatostatinrezeptoranalogon ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Bild hier habe ich Ihnen hergehängt. Ich weiß nicht, ob Sie erraten können, um welchen Tracer es sich handeln könnte. Ich helfe Ihnen vielleicht, den einen Tracer kennen wir schon sehr gut. Das ist das F-Colin. Das ist in diesem Fall aber der Konkurrent, der abgeschlagen bleibt. Der andere Tracer ist das PSMA, das Prostate Specific Membrane Antigen. Ganz modern, wird auch Einzug halten in die Therapie, schätze ich mal, in die Radiorezeptortherapie. Hier sehen Sie einen Patienten mit Knochenmetastasen und Lebermetastasen eines Prostatakarzinoms. Sie sehen einfach wahnsinnig schön, wie wenig Hintergrundaktivität hier gegeben ist. Allerdings ganz so schön für die Therapie ist es noch nicht, denn es gibt doch, und das sehen wir hier an diesen roten Flecken, einen sehr, sehr deutlichen Nierenabdruck. Das heißt, daran muss noch gearbeitet werden und daran wird auch gearbeitet. Es wird auch schon darüber nachgedacht, ob man nicht lieber in die Inhibitoren die Gedanken investiert. Und es gibt mittlerweile schon erste Bindungsversuche, jetzt 2014 publiziert, mit 5 verschiedenen Inhibitoren, die mit Kupfer markiert sind. Auch das in Richtung PET-Tracer, aber auch weiter dann in Richtung Therapietracer. Das nächste Feld, leider ist der Professor Giesling ja nicht mehr da, aber hier hätte er vielleicht sein Interesse gefunden, die Radioimmuntherapie. Er hat sie erwähnt, einerseits als Immuntherapie beim Lymphom, aber wir haben ja den nächsten Schritt gewagt und das MabThera, oder in dem Fall eben nicht das MabThera selber, also nicht das Rituximab, sondern das Ibritumumab, wurde markiert mit einem Yttrium-90 und damit kombiniert man die Immuntherapie gegen das CD20-Antigen und hat noch zusätzlich sozusagen den Strahleneffekt zum immunologischen Effekt. Aus der Kriegsführung kennen wir den Ausdruck Crossfire-Effekt oder Kreuzfeuer, weil wir einfach auch die unschuldig daneben sitzenden Lymphomzellen erwischen, indem wir nicht nur den immunologischen Effekt haben, sondern auch den Strahleneffekt. Das Elegante daran ist, dass der CD20-Antigen nicht in der pluripotenten Stammzelle zu sitzen ist. Wir haben es auch nicht in der Plasmazelle. Das heißt, wir können uns die Tumorzellen aussuchen und die kursierenden B-Zellen und diese mit dieser Radioimmuntherapie sehr erfolgreich behandeln. Das haben wir auch in Wien sehr häufig getan. Und Gott sei Dank kommt das jetzt auch wieder mehr in Mode. Durch den Firmenwechsel der Substanz hat sich das ein bisschen nach hinten verschlagen. Wir haben hier einen 38-jährigen Patienten behandelt, der leider nach den ersten Therapien eine nicht komplette Remission erreichen konnte. Allerdings durch das Cevalin, das wir dem Patienten gaben, eben durch diese Therapie eine sehr, sehr lange tumorfreie Phase erleben durfte und dass er sich darüber gefreut hat und dass sich die Medien damals sehr auf das gestürzt haben, zeigt unsere Publikation sozusagen in diesem Zusammenhang. Das ist genau der Patient, der damals eben publiziert wurde im Zuge, als diese moderne Therapie begonnen hat. Auch hier wiederum vielleicht auf die Gefahren hinweisen, auf das, wovor man sich fürchten muss. Die Nebenwirkungen, die es sicher gibt und auf die man aufpassen muss, ist, dass wir doch, weil wir natürlich dem Blutbild ein bisschen schaden, eine vorübergehende, deutliche Abnahme der Thrombozytenzahl erreichen. Das passiert eigentlich immer. Und wir haben auch eine Abnahme des weißen Blutbildes üblicherweise. Das Ganze deutlich später als bei üblichen Chemotherapien. Das ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich glaube, wir haben vorhin, irgendjemand hat erwähnt, die Antikörper-Szintigraphie, dass die mehr oder weniger leider nichts geworden ist. Da ist das letzte Wort mit Sicherheit nicht gesprochen. Schauen Sie sich diese wunderschönen Bilder an. Das haben wir gemeint mit, so schaut die Antikörper-Szintigraphie aus. So haben wir es in Erinnerung von früher. Sehr viel Blutpool. Und man denkt sich immer, naja, ob das wirklich was wird. Wenn man sich diese Bilder mit Jod-124 anschaut, ja, in dieser Publikation, nach 2 Tagen, nach 7 Tagen, das schreit nach Immuntherapie, das schreit nach Radioimmuntherapie. Das ist ein Antikörper, der eben gerichtet ist gegen kolorektale Karzinomzellen und das ist so druckfrisch, dass es jetzt eben schon eine Phase 1-Studie gibt mit diesem Antikörper, markiert mit Jod-131 als eben benannte Targeted Chemoradiation, wird das jetzt genannt, in eben einem metastasierten kolorektalen Karzinom. Also jüngste Entwicklungen auf dem Sektor der Theranostik, die mich extrem freut. Erwähnt hat Alexander Becherer auch schon die SIRT oder Radioembolization genannt, die wir in Wien doch sehr erfolgreich und gerne durchführen. Hier ein etwas anderes Konzept, ein mechanistisches Konzept. Es werden radioaktive Partikel in die Arterie appliziert, bleiben in den Leberarterien, in diesem chaotischen Konvolut der Lebertumore stecken und lösen dort eine lokale Strahlentherapie sozusagen aus. Dazu, vom theragnostischen Aspekt her, muss man sich das Ganze natürlich vorher anschauen. Hier die Tumore von einem Patienten mit neuroendokrinem Tumor. Sie sehen hier das Angiogramm des Patienten. Sie müssen natürlich, damit Sie nicht diese radioaktiven Partikel irgendwo hinschicken, vorher die Gefäße, die von der Leber wegführen würden, zum Beispiel zum Pankreas, zum Magen, mit kleinen Drahtschlingen verschließen. Danach können Sie dann eben den sogenannten Technetium-Scan, Technetium-Mikrosphären-Scan machen, um zu schauen, gehen diese Partikel auch wirklich dorthin, wo sie hin sollen. Und im Anschluss an die Therapie, wenn Sie auch noch darauf Rücksicht genommen haben, dass Sie durch dieses komische, meanderförmige Gefäß ein bisschen mehr Tracer applizieren müssen, beziehungsweise gezielter applizieren müssen, das heißt, sich hier in die einzelnen Gefäße einzeln reinlegen müssen, dann sehen Sie posttherapeutisch, dass die Verteilung dem Verteilungsmuster entspricht. Das ist ein sogenannter Bremsstrahlscan. Das ist ja ein Yttrium-90, das wir hier verwenden, ein reiner Beta-Strahler. Dass hier die Qualität nicht so berauschend ist leider so. Allerdings auch hier gibt es eine Zukunft, nämlich das Yttrium-90 PET. Yttrium hat nämlich auch den einen oder anderen Positronenzerfall. Und wenn man ausreichend therapeutische Aktivität einem Patienten gibt, dann kann man das auch im PET messen. So sieht ein Patient aus, wenn wir ihn dann behandeln. Das ist ein Patient mit einem sehr bösartigen Tumor, mit einem neuroendokrinen Karzinom des Pankreas, mit Lebermetastasen, dem wir doch eine sehr, sehr schöne partielle Remission zukommen ließen. Ein ganz neues, noch bin ich bei den Gefahren, was muss ich fürchten, sprach schon Immanuel Kant oder auch nicht. Hier müssen wir uns vor den sich verflüchtigenden kleinen Partikelchen fürchten. Wenn man als Nuklearmediziner frech ist, sagt man zum interventionellen Radiologen, kein Wunder, dass der Magen so ausschaut. Sie haben ja auch das Gefäß verschlossen, das ist ein ischämisches Ulkus. Wenn man allerdings dann den Pathologen dran lässt, dann zeigt einem der schon ganz genau, dass man hier die kleinen Mikrosphären dann drin sitzen hat, in dieser Magenschleimhaut, und dass man doch ein bisschen selber besser aufpassen hätte sollen, wo diese Mikrosphären hinspazieren. Ein ganz ein neues Konzept, das Pre-Targeting-Konzept, auch ein mechanistischer Zugang. Es ist ja immer schwierig, jemandem beizubringen, dass er mit radioaktiven Substanzen hantieren muss, lang hantieren muss. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte Tumore in der Leber behandeln, dann kann das schon mal sehr lang dauern, bis man die Tracer-Substanzen dorthin appliziert hat. Das Konzept des Pre-Targeting, man weiß, Avidin und Biotin lieben sich. Wo immer man das zusammen reinschickt, die werden sich finden im Körper. Warum also nicht Avidin in Tumore spritzen, sich Zeit nehmen, weil es strahlt nicht, es ist kaltes Avidin. Sie nehmen sich Zeit, Sie haben Zeit, in alle vier Tumore ausreichend Avidin zu platzieren und dann dem Patienten per Infusion ein Biotin zu verabreichen, das zum Beispiel mit Lutetium markiert ist, und sucht sich dann diese Tumore in der Leber und behandelt sie somit. Das heißt, Sie haben die Zeit, die Sie brauchen, um gut zu arbeiten, ohne sich der Strahlenbelastung auszusetzen. Auch ein ganz ein neues Konzept, bei dem wir die Freude haben, mitarbeiten zu dürfen. Ein kurzer Ausflug in die Schmerztherapie. Palliative Therapie, auch kein neues Konzept, gibt es schon sehr lange. Wir wissen, dass der Schmerz in der Tumorerkrankung ein wichtiger Faktor ist. Es gibt Tracer seit vieler Zeit. Zwei davon sind FDA-approved, nämlich das Samarium und das Strontium. Sie werden sich vielleicht wundern, naja, das ist ein moderner Vortrag. Fehlt da nicht vielleicht irgendetwas? Da fehlt ganz dringend etwas, nämlich es fehlt das Radium 223, das als einziger von diesen Tracern nämlich nicht nur eine Palliation gebracht hat, sondern in dieser Arbeit im New England Journal of Medicine auch ein Improved Overall Survival gebracht hat. Und auch das ist ein Meilenstein in der Nuklearmedizin. Das ist unser erster Patient. Wir haben zeitgleich in Österreich an zwei Zentren mit Radium anfangen können. Und es war einer unserer ersten Patienten, dem wir damit geholfen haben. Wir sind bei diesem Patienten jetzt mit dem 5. Zyklus fertig, glaube ich, müsste jetzt ungefähr in derselben Zeit sein. Und dem Patienten geht es extrem gut. Und wir haben ihm mittlerweile eine ganz gute Erfahrung aufbauen können mit dieser Substanz. Trotzdem stelle ich zur Diskussion, es gibt auch hier eine neue Arbeit, wo man sagt, naja, wir wissen noch nicht wirklich, ob wir uns nicht vor diesen doch namhaften Zerfallsprodukten vom Radium im menschlichen Körper vielleicht irgendwann einmal fürchten müssen. Aber dazu haben wir, glaube ich, noch Zeit. Und deshalb möchte ich zurückkommen. Ist jemand draufgekommen, welche Fragen von Immanuel Kant sind und welche ist es nicht? Möchte es wer rausbrüllen, welche Frage eher zu mir passt als zu Immanuel Kant? Also ich finde immer die Frage, was soll ich tun, ist immer meine Frage eigentlich. Aber kein Humanist dabei, ich kann es auflösen. Also die Fragen von Immanuel Kant sind, was kann ich wissen? Die Frage von ihm, die ethische Grundfrage von Immanuel Kant eigentlich, was soll ich tun? Immanuel Kant ist auch sehr hoffnungsträchtig, hat immer schon gefragt, was darf ich hoffen? Ich habe mich dann gefragt, was muss ich fürchten? Und Immanuel Kant hat eigentlich als vierte Frage gefragt, was ist der Mensch? Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Und um diesen Menschen kümmern wir uns, und da möchte ich nochmal mit meinem Abschlussbild enden, um diesen Menschen kümmern wir uns eigentlich mit der Theranostik, mit diesem Konzept, das in der Medizin einzigartig ist und wo, glaube ich, die Onkologen, die den Namen Personalized Medicine sich so auf die Fahnen heften, uns einfach brauchen dafür. Vielen Dank.